Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast hat bereits einige digitale Transformationen in der Finanzbranche erfolgreich vorangetrieben. Als CIO der Deutschen Wertpapierbank baute sie eine moderne IT-Architektur auf, etablierte eine neue IT-Strategie und führte neue Arbeitsweisen ein. Für ihre innovative Arbeitsweise wurde sie bereits mehrmals ausgezeichnet und heute ist sie Teil der Geschäftsführung der KGAL GmbH und Co. KG. Und das heutige Thema ist, wie entwickelt man eine IT-Strategie in der Finanzbranche? Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Anke Sachs.
Herr Bacher, freue mich, dass ich da bin.
Es freut mich extrem, dass Sie da sich Zeit genommen haben, um in den nächsten paar Minuten mal Ihre Erfahrungen speziell aus der Finanzbranche mit uns zu teilen. Bevor wir da gleich in die Praxis einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst in ein, zwei Sätzen. Was steht so täglich aktuell bei Ihnen auf der Agenda?
Ich denke, das, was bei vielen CIOs auf der Agenda steht, das ist einmal das Tagesgeschäft, also einfach ganz normal dafür sorgen, dass der Betrieb läuft, ganz normal dafür sorgen, dass Projekte in Time, Quality und Budget geliefert werden und dann eben dieses Thema digitale Transformation. Das ist tatsächlich mein Hauptthema, Verständnis dafür zu wecken, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kollegen.
Und da steigen wir jetzt am besten gleich tief ein. Und zwar, Sie haben schon angesprochen, Verständnis zu schaffen. Lassen Sie uns mal so auf Ihre Erfahrung in den letzten Monaten, Jahren zurückblicken. Welche Herausforderungen sehen Sie hier speziell in der Finanzbranche, die eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören sollten?
Das Thema, dass ich die Finanzbranche als Finanzindustrie begreifen sollte. Also es ist so, dass wir halt in vielen, vielen verantwortlichen Stellen Banker haben oder Juristen haben. Also Menschen, die, ich habe ja auch mal Bank gelernt, Produkte lernen. Du lernst Wertpapiere, du lernst Kredit und das Ganze drumherum. Was man aber nicht lernt als Banker, sind Prozesse. Und was wir hier machen müssen, sind Prozesse, also Finanzindustrie. Deshalb mag ich auch eigentlich den Begriff Industrialisierung deutlich lieber als das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation. Weil dann klar ist, dass es vom Businessmodell ausgehen sollte. Also was ist Industrialisierung? Standardisieren, modularisieren, automatisieren. Und rein zufällig ist in der Finanzindustrie der letzte Teil eine Digitalisierung. Das ist aber der dritte Schritt. Das heißt, wir müssen erst die Prozesse verstehen, wir müssen sie standardisieren, modularisieren und automatisieren. Und viele Leute denken irgendwie, oh, will kein Standard, Hilfe. doch. Ich glaube schon, dass du Standard willst. Du hast nur ein anderes Bild im Kopf, wenn du von Standard sprichst, wie wenn ich von Standard spreche. Und ich versuche dann immer auch mit Lego darzustellen, dass ich sage, wir müssen halt definieren, wie die Lego-Bausteine aussehen sollen. Und dann können wir schon entscheiden, ob wir nachher ein Haus, ein Flugzeug oder ein Auto bauen wollen. Und das fehlt. Es fehlt einfach das Prozessdenken und dieser Schritt in die Industrialisierung.
Und steigen wir gleich beim Thema Prozessdenken ein. Wie komme ich zu diesem Punkt, dass ich eben, sagen wir mal, strategisch denken kann und das ganze Bild auch nie verliere?
Eins meiner Mottos ist, sprechende Menschen kann geholfen werden. Das heißt, ich rede sehr viel mit den Menschen und ich versuche, Metaphern zu bilden. Also ich versuche, sie aus ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen. Sehr schön ist tatsächlich immer Automobilbau. Also, ne, dass man früher gesagt hat, ich kann das Auto in jeder Farbe haben, Hauptsache schwarz. Und wie die es geschafft haben, dass sie inzwischen, gibt es kein Auto mehr oder ganz, ganz wenig Autos mehr, die identisch vom Band laufen, weil es so viele Variablen gibt. Das heißt, du hast ein individualisiertes Auto, aber ein hochstandardisiertes Auto. Und diese Grunddenke sozusagen auf Banking und auf Software zu übertragen, das ist meines Erachtens die Herausforderung.
Und Sie haben jetzt schon gerade das Stichwort Metapher gesagt. Wenn man so aktuell die Medien verfolgt, sieht man, wird immer im Prinzip ein Bild dargestellt. So ein bisschen David gegen Goliath. Kleine Fintech-Startups gegen die großen Banken. Und da wäre mal spannend, wenn Sie einfach Ihre Erfahrungen teilen. Ist denn das Auftreten von diesen kleinen Fintech-Startups wirklich eine Gefahr für große Banken?
Ja, absolut. Und ich wundere mich, dass es immer und immer wieder unterschätzt wird. Weil die Fintechs haben zwei Sachen. Also einmal, sie nehmen sich aus der Prozesskette das raus, was spannend ist. Also da, wo man auch Geld verdient. Und das heißt, bei den Banken bleibt dann das, was nicht ganz so spannend ist, was man aber einfach tun muss. Das heißt, sie nehmen sehr viel vom Kuchen, vom ja auch vom, ich bin direkt am Kunden, nehmen sie sehr viel den Banken weg. Und die Frage, also die Herausforderung, finde ich, ist diese dafür zu kämpfen, dass du die Kundenschnittstelle nicht verlierst. Und da sind die echt stark. Ja, und sie sind auch deshalb stark, weil sie keine Legacy haben. Sie haben halt einfach nur diese fünf Sachen, die sie gerade perfekt anbieten und setzen sich da zwischen den Kunden und zwischen die Banken. Ich halte das für sehr gefährlich, ja. Ich glaube, die Banken haben noch eine Chance, wenn sie jetzt aufwachen. Ich hatte irgendwie auch gesagt, wenn sie vor 10 Jahren aufgewacht wären. Also mich wundert es immer, dass sie irgendwie immer noch nicht wirklich aufgewacht sind. Aber wenn der Tanker tatsächlich mal loslegt, dann glaube ich, geht das. Und jetzt wieder eine Metapher. Bei den Automobilherstellern hat Tesla sie aufgeweckt. Ich glaube, wenn VW und die anderen jetzt mal Gas geben, werden die nicht verlieren. Ob sie gewinnen, ist ein anderes Thema, aber sie werden sicher ja, mit ihrer Marktmacht und mit ihrer Industriemacht aufholen können. Und das sollten die Banken eben auch anfangen. Aber es ist halt immer und immer wieder so, dass der ITler den CFO berichtet. Man muss einfach mal in die großen Banken gehen. So nicht. Also das werden sie dann leider so nicht hinkriegen.
Und Sie haben jetzt schon das Thema Customer Experience, dass die Fintechs wirklich nah am Kunden einfach dran sind. Was sind denn da, wenn man das einfach auf ein paar wesentliche Punkte herunterbricht, was sind denn da so ein paar wesentliche Punkte, die eine große Bank von einem kleinen Fintech lernen kann?
Ja, ich nehme jetzt einfach mal so zwei Beispiele, die ich in den letzten 3 Wochen hatte. Ich bin umgezogen und hatte eben von der alten Wohnung eine Mietkaution, von der neuen Wohnung eine Mietkaution. Das ist jetzt, bin zum 1.6. umgezogen. Ich habe es noch nicht hingekriegt, meine Mietkaution zurückzukriegen und es liegt nicht am Vermieter. Also das ist halt echt ein Thema, dass die ihre Standardprozesse machen und dass sie arbeitsteilig organisiert sind. Und ich bin für diesen Schritt zuständig, aber dass sich einer komplett mal um den Kunden kümmert von End-to-End und tatsächlich auch mal überlegt, wie der Wow-Effekt am Kunden aussehen könnte, das fehlt total. Also sie sind in der Lebenswirklichkeit des Kunden nicht da. Und dann nochmal so eine Methode, die ich sehr mag, dieses unbewusste Inkompetenz. Es gibt eine unbewusste Inkompetenz, es gibt eine unbewusste Kompetenz. Und der Kunde ist üblicherweise in der unbewussten, manchmal auch in der bewussten Inkompetenz. Er weiß gar nicht, was er fragen soll und welches Bedürfnis er gegebenenfalls haben sollte. Und der Banker ist in der unbewussten Kompetenz. Das heißt, er weiß gar nicht, was er haben könnte. Und da sind die Fintechs halt viel offener und reden viel mehr mit dem Originärkunden. Und die vielen Fintechs sind ja aus dem eigenen Bedürfnis, mich stört das, entstanden. Und dann wissen die halt, was üblicherweise den Kunden stört. Und da sind ausgebildete Banker echt weit weg.
Und Sie haben es jetzt im Prinzip schon ein bisschen angeschnitten, aber lassen Sie uns da nochmal ein bisschen tiefer gehen, das Thema Customer Experience. Wie schafft man als Bank jetzt eine wirklich gute Customer Experience? Ich weiß, Sie haben es jetzt gerade angeschnitten, es macht natürlich Sinn zu schauen, wo sind die Probleme des Kundens, die wirklich komplett zu verstehen und da einfach aufgrund meines Fachwissens aus dem Bankwesen da eine passende Lösung anzubieten. Aber vielleicht haben Sie da noch das ein oder andere zusätzliche Learning in den letzten Jahren gemacht, auf was es wirklich drauf ankommt.
Es kommt wie immer drauf an, richtig zuzuhören und richtig zu beobachten und sich mal Gedanken darüber zu machen, wie denn so eine Lebenswirklichkeit von einem Handwerker ist, wie eine Lebenswirklichkeit von einem Lehrer ist, wie eine Lebenswirklichkeit von einem Unternehmer ist. Also mit was kämpft der denn eigentlich so zu den ganzen Tag? Und was ich machen würde und was ich auch immer wieder mache, ist einfach ausschwärmen und einfach fragen. Und das ist das eine. Und das zweite, wer bietet denn schon mal so Lösungen an und welche finde ich denn schick? Also ich muss ja gar nicht alle selbst erfinden, ich muss aber nah am Markt sein und muss merken, warum bestimmte Produkte von dem Kunden angenommen werden und warum meine Produkte von dem Kunden nicht angenommen werden. Und das könnte ja mal an meinem Produkt liegen. Also dieses Bewusstsein, dass es an meinem Produkt liegen könnte. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, die Banken oder vielleicht auch die Deutschen, ich bin mir nicht ganz so sicher, tun sich halt verdammt schwer. Sie wollen es halt perfekt machen. Also sie warten halt unendlich lange, bis sie mal draußen sind und können sich überhaupt nicht vorstellen, dass Leute Spaß haben mit dir, das weiterzuentwickeln oder dir auch zuzuhören. Und jetzt vielleicht mal so ein anderes Beispiel, und das ist das, was Banken eben auch massiv abgeht. da gibt es ja irgendwie eine schicke App, Toppits für den Gefrierschrank, nur so als Beispiel. Da habe ich zweimal den gemeldet, was mich nervt. Ich habe keine Antwort gekriegt. Und das ist halt schon echt, das wird in einem Fintech niemals nicht passieren, dass da ein Kunde sagt, was mich stört und er kriegt nicht mal eine Antwort nicht. Und das ist, glaube ich, das, was so Schwierigkeiten macht und dass sich halt in den Banken keiner wirklich zuständig fühlt. Du hast halt einen Finanzberater, der am Kunden ist, dann hast du einen Wertpapierberater, der kennt aber nur Wertpapiere und so weiter. Also ist dieses von Anfang zum Ende mal überlegen, wie es denn dem Kunden gehen könnte und an welcher Stelle dem er auch aussteigt, weil er die Fachlichkeit nicht kennt. Das ist es, glaube ich, zuhören. Also große Überschrift ist einfach richtig, richtig zuhören und beobachten, wie nutzen die Leute unsere Tools.
Und gehen wir da gerne jetzt wirklich komplett in die Praxis bezogen auf eine potenzielle Strategie. Ich weiß, Sie haben im Prinzip aus der Erfahrung im Prinzip in verschiedensten Unternehmen schon Strategien entwickelt. Wie sollte denn so eine IT-Strategie oder eine Digitalisierungsstrategie inhaltlich aufgebaut sein?
Ich würde es gerne mal in zwei Teile teilen. Also auch nochmal den Begriff Strategie klar machen, weil viele Leute denken, es sind so zwei PowerPoints oder zwei Webseiten, wo draufsteht, das ist unsere Strategie und das ist so. Also einmal unterscheiden zwischen Zielbild und Strategie. Also Zielbild ist das, wo ich hin möchte und Strategie ist das, wie ich da hinkomme. Und bei dem Thema Zielbild, da kennt ja auch jeder den Spruch, Culture is Strategy for Breakfast, geht es halt darum, wirklich, wirklich diese Firma zu begreifen. Das heißt, wenn ich frisch in ein Unternehmen komme, finde ich normalerweise keine Strategie vor, finde ich normalerweise kein wirklich konkretes Zielbild vor. Und kann es auch nicht innerhalb von 4 Wochen machen, weil ich ja diese Firma noch nicht begriffen habe, sondern ich muss ja wirklich die Firma begreifen, ich muss den Kunden begreifen, ich muss den Wettbewerb begreifen, ich muss ein Gefühl für dieses Unternehmen hinkriegen. Und dann das, was ich eben schon mal gesagt habe, ist einfach mit ganz, 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 ganz vielen Leuten reden, mit Lieferanten, mit Wettbewerbern, mit Wissenschaftlern, mit Kunden, mit den Mitarbeitern, um rauszufinden, was finden die Leute denn an dem Unternehmen gut und was finden die weniger gut. Klassisch ist es eine SWOT-Analyse, aber ich tue mir halt sehr, sehr schwer wir machen jetzt mal eine SWOT-Analyse. Das geht sofort in das mechanistische Denken rein. Wir machen jetzt mal eine SWOT-Analyse. Einfach reden und reden lassen und sie ins Erzählen bekommen lassen. Und man merkt ja, wenn Leute ins Erzählen bekommen, dann sind es keine geschliffenen Antworten mehr. Dann reden die so quer und dann machen sie die Sätze nicht mehr zu Ende und so weiter. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich hin möchte. Und wenn man das 3-4 Wochen lang mit vielen Leuten getan hat, glaube ich, hat man ein ziemlich gutes Gefühl, entweder was das Zielbild ist oder wo die Dissonanzen sind. Also was der eine möchte, aber der andere eben auch nicht möchte. Und dann geht man entsprechend hin. Und dann muss man halt dafür sorgen, dass das Zielbild konkret genug ist. Also nicht, wir wollen internationaler werden. Okay. In den Produkten, in den Lieferanten, in den Kunden. Was ist denn jetzt das, was du meinst? Und dann eine Ecke tiefer. Europa, Südeuropa, was möchtest du denn? Und wenn ich das sozusagen eine Ecke tiefer mal beschrieben habe, und da tun sich viele Leute unglaublich schwer, deshalb braucht es gute Moderationstechniken von meiner Seite, das sozusagen mal aus ihrem Kopf rauszuholen, weil normalerweise ist es da schon drin, es ist aber nur verästelt. Mhm. Und wenn ich das Zielbild mal habe, frage ich, okay, und was würdest du denn jetzt machen, um da hinzukommen? Und viele Leute sagen dann, aber Anke, du musst doch die Strategie machen. Ja, schon. Aber wenn ich die Antworten gebe, dann sind es meine Antworten. Und ich möchte die Antworten aus dem Unternehmen raus haben. Und ich möchte ja auch haben, dass es verstanden ist und dass es gelebt wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich weiß ja auch nicht alles. Also je mehr Antworten ich kriege, desto weiter ist es. Ich liebe auch das Thema Walt Disney Strategie. Also in den Optionenraum aufmachen, in den Träumer zu gehen und sich mal überlegen, was könnte es denn entsprechend sein? Und dann in konzentrischen Kreisen auf das Ziel zuarbeiten. Das ist das, wie man ein Zielbild herausarbeitet, wie man eine Strategie herausarbeitet. Ich mache es jetzt hier in der KGL auch wieder. Und ich habe im Februar angefangen. Ich würde sagen, wir haben so im September, haben wir dann mal was Gutes stehen. Aber das ist immer noch nicht fertig. Dann muss ich ja dafür sorgen, dass alle Einheiten am Schluss des Tages das auch verstehen. Und ich fange jetzt halt mit den Kundeneinheiten an, aber ich muss ja auch Legal muss verstehen, was zu tun ist. HR muss verstehen, was zu tun ist. Alle Finance muss verstehen, was zu tun ist. Und die müssen dann verstehen, wo der Kunde hin will und was ihr Beitrag ist. Am Schluss des Tages hat so eine Strategie 100 Seiten und da ist noch nicht viel geschrieben. Ich bin jetzt ein bisschen in der Immobilienbranche, das ist wie ein Bebauungsplan. Also sehr grob, in diesen Neubauvierteln möchte ich folgende Häuserstruktur haben. Ich definiere noch nicht wie groß die Häuser sind. Ich definiere zwar schon, ob sie dreistöckig sind, aber nicht, wo die Treppe ist. Und das ist sozusagen dann der nächste Schritt. Und das geht dann vom Roadmap in eine Meilensteinplanung. Und dann sage ich immer, und dann fängt Projektmanagement an. Dann fängt Projektmanagement an. Da habe ich KPIs, da habe ich Time, Quality und Budget und dann muss ich entsprechend liefern. Das ist meines Erachtens der Prozess, den es braucht, um eine wirklich gute Strategie hinzukriegen.
Für Sie war es jetzt, was Sie gerade wiedergegeben haben, so ein bisschen selbstverständlich, aber ich glaube, es ist wichtig, nochmal ein paar Punkte hervorzuheben. Sie haben gesagt, ich muss da eng mit dem Fachbereich von Anfang an kommunizieren und ich als CIO moderiere im Prinzip ein bisschen den Fachbereich, dass er die Ideen einbringt. Und das ist oft wichtig, eben nochmal hervorzuheben. Für Sie ist es quasi schon in Fleisch und Blut übergegangen. Aber manchmal vergisst man eben diesen Fachbereich von Anfang an mitzunehmen.
Ja, das kann ich gerne nochmal bestärken. Ich lese zu viele IT-Strategien, wo es um Technologie geht. Wir machen eine Big-Data-Strategie, wir machen eine AI-Strategie, was auch immer für Strategien. Das ist der zweite, wenn nicht sogar der dritte Schritt. Ich muss ja erstmal verstehen, wo ich hin möchte. Und ich muss verstehen, was denn der Weg ist. Also der Prozess ist immer noch nicht Technologie, um dahin zu kommen. Und dann schaue ich mich um, welche Technologie mir dabei helfen kann. Das ist der dritte Schritt. Natürlich denke ich den immer mit, den dritten Schritt, logischerweise. Also ich muss schon im Rahmen der Moderation wissen, ob das überhaupt Sinn macht, dass wir das umsetzen können, ohne zu schnell, zu eng auf eine Lösung zu gehen. Aber das ist es, ja. Also wir sind jetzt im Juli, wir haben im Februar angefangen, wir haben noch kaum über Technologie gesprochen.
Und der zweite Punkt, den ich auch nochmal gerne hervorheben möchte, war das Thema gemeinsame Ziele setzen. Das heißt, dass die IT nicht ein bisschen abgekapselt ist, sondern dass die Ziele eng verwoben mit den Unternehmenszielen sind.
Ja, und da fange ich auch immer mit der Unternehmensstrategie an. Ich fange immer mit der Unternehmensstrategie an. Das, was ich eben gesagt habe, auch die Unternehmensstrategie. Und daraus leite ich die IT-Strategie ab. Wie man eine Risikostrategie, eine HR-Strategie und was auch immer für eine Strategie ableitet, leitet man eine IT-Strategie ab. Und natürlich, was ich eben sagte, befruchten die sich gegenseitig. Selbstverständlich, wenn ich eine Technologie habe, die was ermöglicht, auf die so ein Business gar nicht kommen könnte, muss ich das natürlich einbringen und sagen, ey, wir werden das Thema, aber da rede ich jetzt auch nicht über Technologie, Social Listening, würde euch das helfen? Da rede ich aber über Social Listening, es ist immer noch keine Technologie. Sondern würde dir, oder ich noch viel weiter, ich würde sagen, würde dir helfen, wenn du besser wüsstest, was dein Kunde möchte? Das ist dann sozusagen meine Frage. Und dann sage ich, okay, wie wäre, ob Social Listening funktionieren könnte? Und dann fange ich erstmal an, drüber nachzudenken, wie ich das dann hinkriege.
Und gehen wir jetzt gerne in die Richtung, ich habe eine Strategie und möchte jetzt neue Arbeitsweisen implementieren. Welche Herausforderungen haben Sie da in der Vergangenheit gesehen? An welchen Punkten stoßt man da so ein bisschen an? Oder wie kann man diese Punkte eben umgehen, dass die neuen Arbeitsweisen von den Mitarbeitern ganz normal angenommen werden?
Also da stelle ich immer und immer wieder fest, dass es nicht an den Mitarbeitern liegt. Die Mitarbeiter sind sowas von offen, in eine Veränderung zu gehen. Natürlich hast du diese Situation Komfortzone, Wachstumszone, Panikzone. Natürlich hast du die Situation, dass die Leute einfach Angst haben vor der Veränderung und vor allem auch Angst haben, ob sie die hinkriegen. Also das ist ein mangelndes Selbstvertrauen. Schaffe ich das denn, was die Sachs von mir haben möchte? Oder schaffe ich das denn, was der Kollege von mir erwartet? Und da muss es aus meiner Sicht einfach Vertrauen geben und Anleitung. Und vielleicht nochmal gerade zurückkommen zu dem Prozess Zielbild und Strategie. Wenn man den Prozess richtig gemacht hat, so wie ich es gerade versucht habe zu erklären, also weit viele Leute eingebunden, dann ist das der erste Schritt der Transformation. Dann finden die Leute das nämlich, Entschuldigung, geil, an diesem Ding mitzuarbeiten. Und dann finden sie es total spannend, da mal ein Buch drüber zu lesen oder in YouTube mal reinzugehen oder was auch immer. Ich hatte die Tage auch, das fand ich großartig. Ich hatte ein Buch über Change Management von Doppler und habe meinen Leuten gesagt, guckt doch mal da rein. Also, ne, also ich habe euch die Kapitel angeschrieben, die ich interessant fand. Und da haben 50% meiner Direct Reports haben gesagt, du, Anke, ich möchte das Buch haben. Und dann haben die mir das Buch aus der Hand gerissen. Also wenn du so eine offene Geschichte hast im Sinne von nicht, oh Gott, was bist du ein Versager, hast du es noch nie angeguckt, sondern im Sinne von, das wäre doch eine super Sache, sich da mal mit auseinanderzusetzen, dann funktioniert das super. Also ich habe zum Beispiel eine Bibliothek, aber eine Bibliothek muss es nicht sein. Das kann in ganz andere Arten und Weisen sein, wie man Leute dazu bringt, bestimmte Sachen einfach mal auszuprobieren, in einem geschützten Raum auszuprobieren und das Thema geschützter Raum ist elementar aus meiner Sicht. Also diese Fehlerkultur, dieses, da habe ich auch immer ein schönes Bild, dass ich sage, wenn ich einen Fehler mache und im Schlamm liege und irgendwie total verdreckt da im Schlamm liege, möchte ich haben, dass meine Leute sich totlachen und mir raushelfen. Also dass es diese Situationskomik ist, dass sie sagen, ey, was machst du da, komm hier mal raus. Und dass wir dann überlegen, was ich denn falsch gemacht habe, dass ich da im Schlamm liege und warum ich vielleicht ein bisschen besser hätte aufpassen können, dass es nicht passiert wäre. Und genauso hätte ich es gerne umgekehrt. Ne? Also wenn einer von meinen Mitarbeitern an dem Schlamm liegt, dass ich auch einfach mal lachen darf und dass der Gegenüber auch mal lachen darf und dann helfen wir wieder raus und dann lernen wir gemeinsam draus. Da gibt es auch dieses Make-Me-Better-Approach, dass wenn irgendwas nicht so gut läuft, dass man es versucht besser zu machen und nicht nieder. Und da hilft, glaube ich, unglaublich viel Vorleben und bestimmte Sachen nicht akzeptieren. Und häufig ist es so schlecht über andere reden. Der ist zu doof oder der ist mal wieder nicht geliefert. Nein. Also da sofort sagen, warum denkst du das? Und kann es nicht sein, das? Und was glaubst du, was denn der über dich denkt? Fändest du das auch nicht so gut? Und da so ein anderes Erlebniswelt schaffen. Das heißt, sie agieren dann irgendwie anders oder sie sehen, dass ich anders agiere und denken so, boah, das scheint ja zu funktionieren. Und dann probieren sie es aus.
Was ich auch festgestellt habe, dass oft das Thema ist, Wissen intern zu vernetzen. Das heißt, oft ist es so, wenn ein großer Konzern vorhanden ist, dass viel Wissen intern vorhanden ist, aber das nicht wirklich gezielt gebündelt wird. Gibt es da von Ihrer Erfahrung gute Methodiken oder vielleicht einfach Best Practices, wo Sie sagen, so macht das Sinn, wenn man das so abbildet?
Ja, also die Frage ist immer, also ich komme jetzt mal wieder nicht mit einem Tool. Natürlich gibt es da tolle Tools, mit denen man das machen kann. Ich komme hier auch wieder, also ich denke projekthaft. Also ich versuche die Menschen, die sinnvollerweise zusammenarbeiten sollten, zusammenarbeiten zu lassen. Und zwar über meine Einheit hinweg und auch über mein Unternehmen hinweg, ne? So im Rahmen des Ökosystems. Red doch mal mit dem, hört das mal an. Und ich schiebe die einfach zusammen in Meeting und sorge dafür, dass sie miteinander reden. Also das ist sozusagen das, was ich versuche hinzukriegen. Und am Anfang muss ich meistens noch dabei sein, und meistens reicht es einfach, wenn ich dabei sitze. Ich muss da gar nicht so wahnsinnig viel sagen und alles sind irgendwie, okay, die Sachs ist dabei, ich versuche jetzt mal nicht Information Hiding zu machen oder dem anderen gerade zu sagen, dass er blöd ist und es sowieso nie verstehen wird, sondern dann eben hinmoderieren, dass sie gegenseitig voneinander merken, dass es vielleicht ganz hilfreich wäre, wenn dieses Wissen zusammengeht. Und wie Sie merken, ich liebe Metaphern, es ist auch wieder beim Fußball, ne, dass Angriff und Verteidigung merken, dass sie nur zusammen gewinnen können. Und wenn sie das mal gemerkt haben, und ich fange immer mit so einer Zelle an, und dann geht es weiter. Ne, dann reden die wieder mit dem Nächsten und reden die wieder mit dem Nächsten und reden die wieder mit dem Nächsten. Und was auch ist, damit es jetzt nicht falsch verstanden wird, also mein Ziel ist jetzt nicht, ständig alle Leute mit allen Leuten reden zu lassen, sondern zu den spezifischen Themen. Ich sorge auch dafür, das ist auch eines der ersten Dinge, die ich tue, dass die richtigen Leute zusammensitzen und wenn da zu viele da sitzen, dann werfe ich die auch raus. Oder sage freundlich, boah, meinst du nicht, dass es vielleicht total viel sinnvoller wäre, wenn du dich um das andere Thema kümmerst, weil hier sitzen wir schon zu dritt drauf. Und ja, genau. Dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute in einem richtigen Setting miteinander reden, in der richtigen Häufigkeit. Ich glaube, das ist es. Und dann geht es von alleine. Also wenn du das mal geschafft hast, dann geht es von alleine. Dann teilen auch die von alleine bestimmte Sachen. Dann machen sie von alleine einen SharePoint auf oder sagen, du, ich habe da folgendes Ding gelesen oder gesehen. Guck mal hier, YouTube ist geil. So, das ist es. Also ganz, ganz, ganz viel Kultur. Ganz wenig Technik. Nochmal, Technik brauchst du. Ich bin null gegen Technik, aber es ist immer erst der zweite oder dritte Schritt.
Jetzt wäre natürlich spannend, da sind viele innovative Themen gefallen. Am Ende ist die Frage, wie schafft man es da, quasi das Tagesgeschäft und neue innovative Themen wirklich unter einen Hut zu bringen?
Schwierig, das ist tatsächlich sehr schwierig. Und wie schaffe ich das oder wie schaffen wir das? Das machen wir alle wieder gemeinsam. Dieses gemeinsame Bild, wie denn unser Unternehmen aussehen sollte. Und was ich meinen Leuten auch sage, die Pflicht muss funktionieren. Und wenn die Pflicht nicht funktioniert, hören die uns bei der Kür nicht zu. Das heißt, wenn wir halt Ausfälle haben oder wenn wir, ja, lange, wenn es lange dauert, bis irgendeiner mal eine Rückmeldung kriegt, dann nehmen die uns nicht als Businesspartner wahr. Und deshalb müssen wir gucken, dass das einfach funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann haben wir uns sozusagen die Eintrittskarte verschafft, über die anderen Themen mit denen zu sprechen. Und das verstehen die Leute schon. Und deshalb kümmern sie sich sehr stark darum, dass das Tagesgeschäft funktioniert. Aber auch hier wieder in einer, ja, in einer Angemessenheit. Weil viele Leute wollen halt schon gerne einen Maserati, aber sind nicht bereit, sie wollen bezahlen nur einen Golf. Also wir bestellen den Maserati, bezahlen aber nur einen Golf. Das heißt, im Betrieb werden wir häufig in so eine, es kommt ja so eine Situation, dass wir eigentlich viel, viel mehr im Betrieb machen müssten, als es dem Unternehmen gut tut. Und da müssen wir auch uns Gedanken drüber machen, wie wir das hinkriegen. Und da nehme ich gerne folgende Metapher. Wir sorgen dafür im Rahmen der Auftragsannahme, welche Aufträge kommen denn rein? Und vorne, Kfz-Werkstatt ist die Auftragsannahme. Und wenn meine Leute hinten die Tür in der Werkstatt offen haben und ständig die Leute reinkommen, ob es jetzt im Betrieb oder ob es jetzt im Change ist, die ständig irgendwas haben wollen, funktioniert die Auftragsannahme nicht. Das heißt, wir können dann nicht abliefern, wie wir es eigentlich machen würden. Und das tut meinen Mitarbeitern häufig sehr, sehr, sehr schwer, die Tür in der Garage zuzumachen. Weil da steht halt einer vor der Tür und hat jetzt ein Problem. Und das will ich jetzt lösen. Aber wenn wir das ständig jetzt und jetzt und jetzt lösen, kriege ich die strategische Veränderung nicht hin. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Das heißt, einerseits muss ich meinen Mitarbeitern sagen, Kulanz ist fein. Du kannst natürlich dem das Wischwasser auffüllen oder sonst irgendwas machen. Aber fang doch bitte nicht an, jetzt bei dem den Motor umzubauen, wenn da vorne drei Leute sind, die sich einfach in die Schlange einstellen. Und das versuche ich eben auch den Kollegen zu sagen. Und das ist echt ein Weg. Ne? Das ist ein Weg, bis man dann hinkommt, dass man da eine saubere Abarbeitung der Themen hat, die wirklich dringend sind und nicht der, der am lautesten schreit.
Und jetzt wäre nochmal spannend, dass wir, weil wir kommen ganz langsam zum Schluss, und es wäre nochmal spannend, dass wir so ein paar wesentliche Dinge herausstreichen. Was könnten zum Beispiel andere Branchen speziell jetzt aus ihren Ansätzen mitnehmen? Dass wir das nochmal kurz herausstreichen.
Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Das Thema Zielbild und Strategie halte ich für unglaublich elementar. Und wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, wirst du da auch nicht ankommen. Das ist eher zufällig. Und das Thema Zielbild wird bitte nicht im Elfenbeinturm entwickelt. Die Strategie wird nicht im Elfenbeinturm entwickelt, sondern du machst das mit den relevanten Leuten. Und relevante Leute sind auf allen Ebenen relevant. Also die, die tatsächlich dazu was beizutragen haben. Und das ist für mich der erste Schritt der Transformation, dass man diese Strategieerarbeitung gemeinsam macht. Und dann geht es unglaublich viel um Kultur, dass man es schafft, dass Menschen miteinander sprechen, dass Menschen auch miteinander streiten. Ich finde es elementar, dass sie miteinander streiten, dass sie Diskurs haben. Ich habe ja promoviert, das ist für so einen Wissenschaftler das Essenz, dass du mit Leuten diskutierst, die eine andere Meinung haben und die dann Argument schärfen. Und je häufiger du mit denen in Argumentation gehst, desto besser wird dein Argument, desto besser die Lösung. Das ist in der Firma genauso. Und so eine Kultur, dass man eben gemeinsam lachen kann, gemeinsam scheitern kann, gemeinsam siegen kann. So eine Kultur zu etablieren, das halte ich für elementar.
Und ich sage, Frau Sachs, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und möchten Sie zum Schluss noch irgendetwas loswerden, was in den letzten paar Minuten vielleicht nicht an das Tageslicht gekommen ist?
Ja, gerne. Also ich würde gerne den Bankern zurufen, dass sie ihre CIOs, dass sie auf ihre CIOs hören sollen, und würde gerne den CIOs zurufen, dass sie lauter werden sollen, dass sie deutlich stärker sagen sollen, wie wichtig denn IT, Technologie, digitale Transformation ist, um eine Bank erfolgreich zu machen.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und wenn du weitere Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Mein Name ist Christoph Bacher und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.